Hallo und herzlich willkommen zu unserem 10. Walking Dead Live Talk. Ja, wir sprechen heute über die 8. Staffel, Episode 10. Sie trägt den Titel Botschaften. Und wie immer möchte ich euch zunächst warnen. Ja, hier wird es zu Spoilern kommen, denn wir sprechen ausgiebig über diese Episode. Aber wie immer, ich bin nicht allein. Ich begrüße erneut an meiner Seite Andrea.
Hallo.
Und ein Freund der Sendung, ihr kennt und liebt seine Stimme aus Filmstarts, Sebastian.
Hallo.
Und ich glaube, Andrea hat etwas zu verkünden, bevor die Episode losgeht.
Ja, meine Mama hat heute Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch.
Alles Gute zum Geburtstag, Mama. Und es gibt noch ein Geschenk, aber nicht für dich, Mama, sondern für alle Zuschauer. Und Eve hat eine Gewinnspielfrage, wenn ihr die richtig beantwortet. Und ein bisschen Glück habt, dann könnt ihr dieses großartige The Walking Dead Malbuch gewinnen.
Und damit ihr Bescheid wisst, haltet ausreichend rot bereit.
Ja, darf ich noch mal kurz?
Ja.
Genau, hier seht ihr es. Tolle Walking Dead Charaktere zum
Da ist die
Ausmalen.
Kamera,
Da ist
ne?
die Kamera. Hier, so. Okay. Und die Frage lautet wie folgt. Wir ziehen übrigens den Gewinner ganz zum Schluss. Er wird verkündet. Deswegen bleibt hier am Ball, wenn ihr wissen wollt, wer gewonnen hat. Das könntet ihr auch euch treffen. So. Und zwar Rick Grimes, unser Hauptcharakter. Eine Sache unterscheidet den Serien-Rick Grimes ganz stark von der Comic-Version. Was genau ist dieses charakteristische Merkmal? Schreibt es uns in die Kommentare. Unser Notar wird einen Gewinner heraussuchen. Ich werde ihn verkünden und danach, bitte tut mir den Gefallen, wenn ihr gewonnen habt, wenn ihr gezogen wurdet, schreibt mich persönlich an über den YouTube-Kanal, schreibt mir eine Nachricht. Wer seid ihr? Wie heißt ihr? Und wo wohnt ihr? Denn ich muss euch das ja auch zuschicken. So, das haben wir jetzt alles aus dem Weg geräumt. Deswegen lasst uns einfach mal anfangen. Generelle Eindrücke. Wie fandet ihr die Episode? Ich fange mit Andrea an, denn es ist so schön, sie wiederzusehen. Sie war nämlich nicht beim Oscar-Live-Talk dabei.
Obwohl sie ihn vorher noch groß angekündigt
Ja,
haben.
das war meine
ihre
große
große
Lüge
Idee.
letzte Woche, meine große Lüge. Ich fand die Folge großartig.
Das war's. Okay, gut.
Ja.
Ja, ich fand sie auch großartig.
Macht halt ihr Gespräch.
Ich kann ja mit den Sachen anfangen, die ich am meisten mochte. Und zwar mochte ich es sehr, dass sie wieder mit den Zeitebenen gespielt haben. Ich finde, das tut der ganzen Staffel irgendwie gut. Das zieht sich ja durch, diese Zeitebenen und Traumebenen. Und dass sie sich auch auf so viele verschiedene Charaktere kurz konzentriert haben und somit verschiedene Handlungsstränge gewaltig vorangebracht haben oder zumindest ein bisschen vorangebracht haben, was ihnen ja auch nicht immer gelingt. Genau, ja. Und du?
Und ja, ich bin ja kein großer Fan der Scavengers, wie man hier vielleicht schon so ab und an mal rausgehört hat. Trotzdem, es war jetzt wirklich so das erste Mal, habe ich gesagt, okay, das Schicksal der Scavengers hat mich getroffen. Also ich fand diese ganze Story echt ziemlich hart. Ich fand die Folge auch im Allgemeinen wirklich, auch was du schon sagtest, diese einzelnen Episoden von verschiedenen Charakteren fand ich mega spannend, war auch toll gelöst mit diesen verschiedenen Zeitebenen. Ja, also war wirklich bis auf ein kleines Manko, die ganze Enid-Aaron-Story fand ich die Folge wirklich super.
Ja, und ich muss auch sagen, ich bin manchmal kein Fan davon, wie sie in The Walking Dead mit Zeitsprüngen umgehen. Aber in dieser Episode, finde ich, hat es unfassbar gut funktioniert. Und ich glaube, das liegt auch am Regisseur. Das war David Boyd, ist ein Veteran, wenn es um Walking Dead-Episoden geht. Und er hat zwei meiner überhaupt Lieblingsepisoden der Serie gemacht. Und zwar einmal, das war Arrow in the Doorpost. Das war in Staffel 3 das erste richtige Treffen zwischen dem Governor und Rick, wo sie sich an den Tisch gesetzt haben, einfach nur geredet haben. Und die zweite Episode, ich weiß, dass Sebastian sie liebt, ich nehme an, dass du sie auch liebst, das ist Service aus der letzten Staffel, als Negan das erste Mal Alexandria besucht.
Oh ja, die war hart.
Jede Negan-Folge ist eine gute Folge.
Ja, aber das
Insofern.
war ja
Aber
eine richtige
die
Negan-Folge.
fand ich, ja, vor allem,
Ja.
da fand ich halt krass, dass Rick die ganze Zeit Lucille durch die Gegend tragen
Ja.
muss. Weil David
Ja.
Boyd hat so ein Händchen für Konfrontation, also für richtige
Ja.
Charakterkonfrontation, und ich finde, das hat sich auch extrem schön in dieser Episode wiedergespiegelt, weil jede Episode innerhalb der Episode hat eine Hauptkonfrontation. Und das fand ich ziemlich stark. Und deswegen fangen wir mal an. Diesmal war es für uns auch nicht wirklich schwer, diese Episode zu gliedern. Wir fangen nämlich an mit der ersten Episode innerhalb der Episode Michonne. Wie fandet ihr den Auftakt dieser Folge?
Ich fand's super. Also ich meine, ich fand's halt schön, nochmal zu sehen, dass wir nicht direkt von Karls Tod in irgendwie was nächstes Größeres stürmen, sondern dass wir jetzt quasi nochmal so Michonne dabei sehen, wie sie das so versucht zu verarbeiten. Gleichzeitig sehen wir auch nochmal Alexandria so in dieser ganzen Zerstörtheit und wie sie da am Tor noch versucht, irgendwie so ein paar Walker wegzudrängen, bis sie dann am Ende doch merkt, okay, das bringt alles nichts. Mhm. Und furchtbar traurig auch, wenn sie denn diese Abdrücke da nochmal findet und da selbst nochmal irgendwie halt einfach sich nochmal an Karl erinnern muss. Also ich fand, es war einfach nochmal so schön rübergetragen, was wir quasi eigentlich aus der letzten Folge hatten.
Ja, ich fand, mir hat das sehr ergriffen, als die beiden nochmal versucht haben, dieses Pavillon zu löschen. Quasi ein Pavillon, ja, sinnbildlich für das paradiesische Alexandria und dann aber halt auch merken, dass das einfach eben so wie Michonne am Tor, dass es einfach keinen Sinn mehr macht und die Stadt ist verloren. Irgendwie so das alte Leben ist halt verloren, genau, das sie hatten. Ja. Karl ist weg und.
Und ja, da, was ich auch schön fand, dass man halt einfach nochmal gesehen hat, wie zerstört Alexandria jetzt halt wirklich ist und wo man sich dann natürlich schon so ein bisschen fragt, schaffst du das jetzt noch irgendwann, Karls Vision halt aufleben zu lassen, dass das wieder irgendwie der schöne Ort ist, an dem selbst ein Negan Erdbeeren pflückt und Eugene irgendwelche Experimente macht und sowas alles. Also, ja.
Also ich muss ja sagen, ich und mein bester Freund Max, falls du zuguckst, ich möchte heute zwei Maxes grüßen. Einmal Max König, ein guter Freund von mir, mit dem ich die Serie seit Episode 1 gucke, und Max Giesler. Wieseler.
Ich sag grad so, hä? Wer ist denn Max Giesler?
Ich glaube, aus unserer Sendung, er ist heute krank, er wäre sonst auch heute bei uns gewesen.
Gute Besserung, Max.
Gute Besserung.
Ich gucke ja die Serie mit meinem Kumpel Max seit Episode 1. Und wir lesen die Comics. Und nachdem Karl rausgeschrieben wurde, schon in der 8. Episode wurde ja schon sehr eindeutig, dass Karl das nicht überleben wird, haben wir uns im Zwiespalt gefunden. Wir so, oh, das ist echt scheiße. Weil für uns diese Beziehung zwischen Rick und Karl so wichtig ist, erst recht in den Comics, dass wir uns dachten, was machen die aus unserer Serie? Aber ich muss zugeben, wie sie jetzt damit umgehen, obwohl ich immer noch nicht hundertprozentig überzeugt bin, ich finde es trotzdem stark, weil es wäre so bescheuert gewesen, wenn sie seinen Tod einfach jetzt ignorieren wie jeden anderen Serientod. Ich meine, kein Tod wurde hundertprozentig ignoriert, aber es ist Karl.
Naja, und ich finde es halt auch einfach gut, dass sie jetzt sich mal wieder von den Comics ein bisschen mehr distanzieren, weil so diese ganze 7. Staffel war ja fast 1:1 der Comic eigentlich. Also Negans Dialoge, Monologe, das war ja wirklich so aus den Comics übernommen. Und ich finde es tatsächlich schön, dass sie jetzt mal so krass dieser Sprung halt von Comics zu der Serie jetzt auch wird, dass sie es halt trotzdem versuchen zu sagen, okay, wir gehen mal ein paar andere Wege.
Max schreibt uns auch schon direkt. Er sagt, danke, verschnupfte Grüße aus der Ferne mit einem Glas von Jades Apfelmus in der Hand. Ja, okay. Dazu kommen wir auch noch. Viele
zum Glück
Grüße
ist es nur der Apfelmus.
YouTube-Administrator Morales. Ja. Ich fall aber auch immer drauf rein. Sekunde. Deswegen haben wir die Tasse, ne? Falls ihr das erste Mal anschaut, wird euch das alles sehr komisch vorkommen. Wenn wir diesen Namen dieses sehr wichtigen Walking Dead Charakters sagen, zahlen wir in die Tasse. Das alles haben wir T.A. Black zu verdanken. Falls ihr zuschaut, wir lieben dich.
Und deine Tasse.
Und deine Tasse und dein Negan. Du bist großartig. Ja, also ich muss sagen, was ich halt so stark fand, sowohl in der Michonne-Episode als auch zum Ende, zu dem wir noch kommen werden mit Rick, mich hat es sehr verwundert, dass Michonne erstmal zurückrennt und Rick sagt, ja, wir machen jetzt weiter mit der Mission, aber später siehst du, Rick ist gerade an einem Moment, er ist kurz davor zu brechen und wenn er nicht andauernd aktiv bleibt und irgendwas tut, dann wird ihm diese Wahrheit wieder bewusst und er kommt gar nicht damit zurecht. Und deswegen hält er auch kurz bei der Autofahrt irgendwann am Ende. Du siehst, dass seine Augen schon so verheult sind, dass er gar nicht mehr richtig sehen kann. Und das fand ich stark, weil damit konnte ich mich wirklich identifizieren, weil es macht Sinn für einen Vater, der sein Kind verloren hat, jetzt nicht stillzustehen. Weil wenn er jetzt stillsteht, dann tut es zu sehr weh.
Ja, man merkt wirklich, dass er einfach unter Schock steht. Was ja passiert, wenn du jemanden verlierst, du stehst einfach unter Schock und kannst eigentlich gar nicht drauf reagieren, weil du einfach irgendwie weitermachst. Und das merkt man wirklich.
Ja, deswegen gibt er sich ja auch eine Mission nach der anderen. Ja. Wir haben jetzt den Plan und den Krieg und das und nicht, weil er Karl nicht vermisst, im Gegenteil. Sondern einfach, weil es das alles ist, was er nur noch hat.
Und man sieht auch sehr gut, dass also Michonne und Rick eigentlich gar nicht wirklich miteinander interagieren. Nö. Sie sind irgendwie beide so in ihrem Tunnel und sie reden zwar miteinander. Michonne sagt ihm ja, dass er einen Brief an Negan geschrieben hat und Rick fragt sie ja auch bei der Autofahrt, was Karl denn wohl gemeint hat, aber eigentlich reden sie völlig aneinander vorbei. So, sie geben sich das auch nicht wirklich eine Antwort.
Finde ich ja auch, was auch bezeichnend ist dafür, dass er halt noch in diesem Schockstatus ist, dass er ja seinen eigenen Brief noch nicht gelesen hat, ne?
Ja.
Also,
der Brief ist ungeöffnet.
So, das ist so wahrscheinlich so dieser Moment, den er noch nicht wahrhaben möchte, weil quasi, wenn er das nochmal liest, wird er nochmal mit dem konfrontiert werden, was sein Sohn ihm im Sterben gesagt hat und ja, dann liest
vielleicht
man.
Vielleicht kriegen wir dann sogar noch einen Voice-Over von Chandler Riggs, würde mich nicht.
Würde mich auch nicht wundern. Also das vor allen Dingen, das wäre cool. Wahrscheinlich auf jeden Fall auch nochmal ein schöner Moment, um das nochmal irgendwie klar zu machen.
Ja, und das wird auch jetzt, glaube ich, gerade ein Loch in die Beziehung von Michonne und Rick reißen. Weil es ist wieder ein derart traumatisches Erlebnis, dass jeder auf seine ganz eigene Art und Weise damit klarkommen muss. So wie damals der Tod von Glenn und Abraham, nur potenziert. Mhm. Weil Rick hat sich ja damals ergeben, Michonne nicht. Sie ist noch jagen gegangen, sie hatte noch vor, Negan zu stürzen. Und erst als Rick vor ihr geweint hat und gesagt hat, guck, und dann kam diese Parallelen mit Baby Judith und dass das eigentlich nicht seine Tochter ist, sondern Shane, und sie gesagt, okay, ja, jetzt verstehe ich dich. Hat das die Beziehung gestärkt. Aber ich glaube, jetzt gerade wird auch so ein bisschen die Beziehung und die Liebeleien zwischen den beiden komplett erstmal
was aber auch normal ist, glaube ich, in der Situation. Also von daher nichts Verwunderliches.
Ja, und aber die Leute trollen uns jetzt richtig gut mit dem M-Namen, den ich jetzt nicht jedes Mal vorlesen werde. Nein, danke. Lawlet, ich grüße dich. Little Red Rum, auch dich. Gute Zuschauer der Sendung.
Mua. Aber so, ich lese so viel Geld hat er jetzt nicht mehr in der Tasche, dass er jedes Mal diesen wunderschönen Namen sagen könnte.
Genau. Also wir kommen jetzt von unserem Leading-Paar dieser Serie mittlerweile.
Darf ich noch kurz was sagen zu Michonne? Und zwar, ich bin sehr gespannt drauf, wie sie dann jetzt nach Karls Tod mit der Beziehung von Michonne und Rick weitermachen, weil also entweder es zerstört die Beziehung oder sie gehen da in irgendeiner Form gestärkt daraus hervor. Aber ich glaube, gestärkt.
Ich wollte auch sagen, ich glaube, ich meine, Rick Grimes und seine Liebschaften standen ja nie unter einem guten Stern. Und ich glaube, das wäre auch irgendwie merkwürdig jetzt. Also es würde irgendwo auch Sinn machen, wenn es kaputt gehen würde. Aber ich glaube, so für die Serie an sich würde ich es auch irgendwie schöner finden, wenn sie das eher stärken würde. Weil
ja, hoffe ich auch.
Das glaube ich auch. Also ich nehme an, es wird jetzt erstmal eine Zeit lang dauern, bis beide mit dieser Situation überhaupt erstmal fertig werden.
Du, aber ich glaube, das dauert, bis jetzt die Staffel zu Ende ist. Also also das wird sich wahrscheinlich irgendwann erst dann ändern, wenn sie. Wahrscheinlich wird so der große Knackpunkt sein, wenn es halt wirklich darum gehen wird, wie geht man jetzt mit Negan um? So, erfüllen wir jetzt das Versprechen an Karl oder nehmen wir jetzt doch Rache und töten ihn?
An dieser Stelle muss ich auch nochmal auf dich zu sprechen kommen. Du hast uns nämlich eine E-Mail geschickt davor, weil du hast Parallelen gesehen und von einem Easter Egg gesprochen. Kannst du da
das was Shane sagen? Easter Egg?
Genau, das Shane Easter Egg.
Natürlich kann ich was dazu sagen. Und zwar ganz am Anfang von der Episode sieht man ja Rick und Michonne vor dem Grab von Karl. Und es ist genau die Einstellung, wie sie in den Comics zu sehen ist, wenn Shane begraben wird.
Ja, also wir haben ein Bild. Wir haben ein Bild erstmal von Michonne und Rick am Grab. Und wir haben auch nochmal ein Bild von den Comic-Panel von Shanes Grab. Deswegen, das definitiv mal so ein bisschen im Vergleich zeigen. Ich glaube, das ist echt ganz cool. Auch das Kreuz und sogar, wie es geframed ist.
Ja,
genau. Ja.
Also,
der Regisseur hat ja auch gesagt, dass das eine klare Anspielung war.
Ja, auf jeden Fall. Und auf ein anderes Easter Egg kommen wir auch noch zu sprechen später. Jetzt machen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben uns jetzt ein bisschen sehr verplappert, weil wir Rick und Michonne so lieben und weil das einfach, glaube ich, das Emotionalste zur Zeit in der Serie ist nach Karls Tod. Machen wir mal weiter mit, hier auch mal eine Frage von Lila Jones oder Junes. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wen würdet ihr zurückholen, Glenn oder Karl, wenn ihr die Chance hättet? Für mich ist es ganz klar Karl.
Glenn. Da muss ich überhaupt nicht überlegen, weil ich finde, dass sie aus Glenns Tod bisher nicht wirklich was gemacht haben. Aber aus Karls Tod, finde ich, schöpft die Serie irgendwie gerade richtigen Antrieb.
Ja gut, weil da ist es auch, weil es halt zu Rick auch mehr gehört irgendwie. Ne? Ja. Ich glaube, das Problem ist halt so, dass Glenns Tod so ein bisschen in den Hintergrund... Ja genau, es ist was für Maggie und das brodelt aber irgendwie immer nur so im Hintergrund so ein bisschen.
Und sie ist auch schon seit einer Weile nicht mehr zu sehen gewesen. Genau, also mit ihr geht ja auch so ein bisschen den Gedanke an Glenn irgendwie verloren, wenn sie nicht mehr.
Und ich hoffe, dass sie auch immer noch uns erhalten bleibt. Ist immer noch nicht sicher, ob sie nächste Staffel weitermacht. Darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen. Ist es immer noch nicht sicher? Angeblich hat sie immer noch, verhandelt sie gerade noch mit Scott Gimple, dem Showrunner, der jetzt auch nächste Staffel nicht mehr der Showrunner ist. Aber mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Ihr habt uns schon gefragt, manchmal glaubt ihr, dass Maggie nächste Staffel noch da ist oder nicht? Ich finde, dass man es jetzt noch nicht sagen kann. Nee. Also die einzigen beiden, glaube ich, die fest unterschrieben haben, sind Norman Reedus, also Daryl und Andrew Lincoln Rick. Aber das heißt nicht, dass das die einzigen beiden Schauspieler sind, die nächste Staffel sein werden.
So. Das wäre doch mal ein Finale.
Das wäre auf jeden Fall ein Finale.
So lustig das auch wäre. Hier schreiben auch viele, die vermissen Abraham. Da gebe ich euch recht. Abraham vermisse ich persönlich wesentlich mehr als Glenn. Weil Abraham war für mich vor Negan der Sprüchereißer. Er hatte die witzigsten One-Liner. Er sah einfach aus wie sein Cartoon-Gegenstück. Und ich fand ihn so toll. Ich vermisse Abraham auch, also ja. Und Beth möchten einige zurückhaben. Ja, Beth mochte ich auch extrem gerne tatsächlich.
Ach, Beth, ich fand nur ihren Tod furchtbar tragisch und traurig. Und es hat mich so kommen. Ja, das auch. Und Beth wäre für mich auch nicht. Also um die Frage jetzt mal mit
Glenn. Ich möchte Beth zurück und dafür Enid in den Schredder. Das kommt von Max.
Okay, da scheint jemand...
Aber jetzt machen wir mal weiter. Ja. Und zwar, wir haben jetzt über Michonne und Rick gequatscht. Uns ein bisschen verquatscht tatsächlich heute. Und wir haben ja einen Zeitplan hier einzuhalten ein wenig. Deswegen lasst uns mal über Negan sprechen. Denn in seiner Episode ist er mit seiner rechten Hand konfrontiert. Wie fandet ihr das Segment Negan und Simon sitzen zusammen am Tisch? Andrea durfte davor anfangen, jetzt ist Sebastian dran.
Yay! Ich fand super. Also ich bin ja ein großer Negan-Fan, wenn man das sein darf, bei so einem fiesen Tyrannen. Aber ich fand's sehr schön und ich fand's auch sehr interessant, wie sich hier so die ersten Brüche innerhalb der Saviors auftun. So, weil so ein Simon, auch wenn Maggies Botschaft ja dann ankommt und so, der sagt, das sind unsere Leute und wir müssen die eigentlich jetzt alle umbringen. Und auch mit den Scavengers, wenn Negan ihm sagt, tötest ein und dann fallen die anderen halt wieder schön dahin, wo sie hingehören. Fand ich sehr interessant, auch diese ganze Thematik, ja, und wir sollten lieber hier unsere, die alle abschieben und uns neue Gemeinden suchen, die wir irgendwie ausbeuten können. Und wenn Negan ihm dann quasi sagt, so nein, das machen wir nicht. Wir sind die Saviors. Wir retten die Leute, auch wenn es mit Gewalt ist, aber wir retten sie. Da fand ich sehr schön, dass man merkt, so okay, Negan sieht sich halt trotz allen Methoden, die er so hat, immer noch als einen der Guten, der halt wirklich versucht, irgendwie eine Ordnung in dieses System zu bringen, was eigentlich komplett ohne Regeln ist.
Ja, und das ist, glaube ich, auch sein, das wird ihm dann eben halt auch zum Verhängnis, dass er sich halt selber immer noch als dieser Retter auf dem Thron sieht, weil dadurch merkt er auch gar nicht, dass seine eigenen Leute auch überhaupt keinen Bock mehr drauf haben, was er... Weil die einen wollen alle umbringen, die anderen fühlen sich unterdrückt und...
Ich fand, es war auch eine schöne Parallele tatsächlich. Negan und seine rechte Hand, Simon, wir haben die jetzt, glaube ich, gleich auch ein Bild davon, die haben sich gestritten, weil Simon alle umbringen will und Negan sagt nein. Vor ein paar Episoden hatten wir das gleiche zwischen Rick und Daryl. Ich weiß nicht, ob ihr da auch dran denken müsstet. Und die haben sich ja sogar gehauen. Nur Daryl und Rick sind im Gesamten wesentlich humaner als Negan und Simon. Aber ich fand, es war eine schöne Parallele, weil du siehst, es bröckelt mittlerweile auf beiden Seiten und die Grenzen verschwimmen immer und immer mehr und immer heftiger. Das fand.
Entschuldigung, den Konflikt gab es ja auch bei Maggie in Hilltop. Die
Genau.
Frage, ob sie alle umbringen soll.
Und mit Morgan sowieso, Morgan und Jesus. Und zu Morgan würde ich auch gerne noch mal was sagen, nur mal kurz einbringen, weil es sind auch schon die ersten Clips veröffentlicht worden zu Fear the Walking Dead. Er rennt tatsächlich in seiner Kluft rum, dem Mantel und dem Stab, mit dem wir ihn kennengelernt haben in Staffel 5. Heißt das jetzt, dass es zum Zeitsprung kommt oder nicht? Oder ist jetzt die Brücke ist zwischen Fear the Walking Dead und The Walking Dead? Die Fragen suppen wieder hoch und ich möchte euch an dieser Stelle fragen, was glaubt ihr? Wie wird das mit Morgan geregelt? Stirbt er bei The Walking Dead und wird einfach seine vorherige Geschichte nochmal beleuchtet? Oder geht die Morgan-Geschichte weiter? Weil ich persönlich finde, wenn man schon Morgan rübernimmt zu einer Partnerserie, erzähl seine Geschichte weiter, weißt du?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn sterben lassen, weil dann würde er ja, also dann
Dann
guckst du
hat Fear
Fear
the
the
Walking
Walking
Dead ein
Dead,
Ablaufdatum.
genau, dann guckst du Fear the Walking Dead und weißt, okay, er
Mindestens
stirbt
hat da seine
irgendwann,
Story ein
genau.
Ablaufdatum.
weil dann ist seine Story schon abgeschlossen und das macht für mich eigentlich keinen Anreiz mehr, überhaupt Fear the Walking Dead zu
Ich
gucken.
muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich weiß aber auch nicht, ob mich Morgan jetzt überhaupt noch so sehr reizt. So, also ich finde, die Story von ihm wurde gut erzählt, weil sie sie auch weiter erzählt haben als in den Comics und sowas. Aber ach, also ich wäre jetzt auch nicht, würde jetzt auch nicht so sehr weinen, wenn sie ihn irgendwie in der Serie sterben lassen würden.
Wie gesagt, ich hoffe, dass seine Geschichte trotzdem weitererzählt wird, weil sonst würde ich den ganzen Move dumm finden, ihn rüber
Ja,
zu
naja, klar.
schicken. Der Hammer schreibt uns liebe, liebe Grüße. Wir haben auch deine ganz liebe Nachricht gelesen. Grüße an dich, der Hammer. Schreibt, Negan erwähnte mal Simon. Werden wir rückfällig? Anscheinend hat er früher schon Mist gebaut. Oceanside hat ja gesagt, dass Negan all ihre Männer umgebracht hat. Das hatten wir letzte Woche auch schon mal angekratzt und ja, also ich persönlich gebe dir da recht. Ich glaube, dass das eine ganz klare Anspielung auf Oceanside war. Wie steht ihr dazu?
Die Hinweise verdichten sich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und zum letzten Punkt noch, wenn es um Negan und Simon geht. Glaubt ihr, dass Simon der Einzige ist, der Negan hintergehen wird? Ich meine, klar, er hat noch Leute unter sich, die es mitgemacht haben, aber könnten die anderen Saviors probieren, Negan seine Position streitig zu machen?
Also dadurch, dass es eigentlich niemanden mehr gibt bei den Saviors, außer Simon, auf den der bisher irgendwie so extra beleuchtet wurde, glaube ich nicht, dass es da noch irgendwelche großen Auf-
Es gibt
oder...
noch Regina, also sie ist auch eine seiner Lieutenants.
Ja, aber über die hat man noch
Ich
nichts
wollte gerade sagen, ich
erfahren.
auch. Ich meine,
Das wäre so
wir
ein
hatten jetzt
bisschen
Dwight, der ihn hintergangen hat, der jetzt
eben.
bei Ricks Leuten sitzt. Gavin haben
Gavin
wir
ist.
nicht mehr. Gavin ist tot seit letzter
Gott sei
Folge.
Dank.
Und wir haben jetzt halt Simon, der, ja, aber sowieso, bei dem ich sowieso immer schon seit er das erste Mal aufgetaucht ist, immer so dieses Gefühl hatte, okay, der will sowieso mehr, weil der ist schon immer so
Ja.
aufgetreten wie so ein Mini-Negan und halt wirklich so diese Art und Weise, wie er Sachen angegangen ist, war schon immer mehr so, auch in Hilltop mit Gregory, dass er immer irgendwie mir so das Gefühl gegeben hat, dieser Typ will irgendwann selber Herrscher über die Saviors sein. Und ich glaube, dass das jetzt einfach natürlich war, dass sie so jetzt gegeneinander kämpfen.
Ich fand ihn auch von seinem ersten Auftritt an schon schlimmer als Negan. Ich meine, Negan hat uns Glenn und Abraham genommen, aber einfach nur als Person ist Simon eine derartig ekelhafte Figur. Als er eingeführt wurde, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, hat er zusammen mit seinen Leuten irgendwie zu sechs auf den einen eingetreten, bis der sich schon kaum mehr bewegen konnte. In der sechsten Staffel hat ihn dann vor Ricks Füße geworfen, ihn mit einer Spraydose, irgendwie ein A oder irgendwas draufgesprüht, so wie später die Leute am Zaun, und den dann gehängt, nur um Rick sozusagen eine Nachricht zu überbringen. Definitiv war das kein Auftrag von Negan, das war einfach nur Simons kleiner Bonus, um sadistisch zu sein. Und deswegen, ja, es bleibt noch spannend zwischen den beiden, aber wir kommen auch noch mal zu Simon ganz genauer, denn eine Geschichte vom gestrigen Abend hat auch sehr viel mit Simon zu tun. Ein X, genau, danke, Sheila. ein X hat da drauf gesprüht, da hast du absolut recht. Ist schon ein bisschen her bei mir, die sechste Staffel, aber du hast recht. die nächste Geschichte, oh ja.
Inet.
Oh, ja, ich habe sie mir aufgeschrieben, deswegen da unten ist mein kluger Blog. Ich glaube, das ist die, über die wir schnell abfrühstücken können, weil ich glaube, vom gestrigen Abend war das das unspektakuläres.
Da kommt noch was.
Er ist ja langweilig, weil wir immer einer Meinung sind.
Ja, deswegen, auf geht's. Die nächste Story ist Enid und Aaron in Oceanside.
Ich fand, also ist jetzt nicht so, dass es meine liebste Episode der Episode war, aber ich fand, es war so ein angenehmer Ausgleich im Gegensatz zu dem ganzen Geschrei und Gemorde und Getümmel und Geweine in den anderen Folgen, weil also war schon fast idyllisch, wie sie dann am Ende von dieser Episode im Wald stehen und Enid Aaron nochmal umarmt, was mir wirklich ans Herz gegangen ist, muss ich sagen.
Mir geht irgendwie nichts mit Enid.
Ich wollte auch sagen, ich habe
Aaron mag ich.
Ich mag Aaron auch.
Aber mit vielleicht lag es an Aaron bei mir, ich weiß nicht.
Also Enid war für mich wirklich nur eine potenzielle Freundin von Karl. Und sie wurde auch noch nie als was anderes behandelt in der Serie. Und jetzt, wo es Karl nicht mehr gibt, frage ich mich die ganze Zeit, was ist dein Sinn? So.
Ja, also wie gesagt, also ich frage mich halt auch so ein bisschen, wo der Sinn der Oceanside-Frauen jetzt noch ist. Also sie haben halt keine Waffen mehr. Gut, sie haben noch diesen Groll gegen die Saviors, die ja ihre Männer alle umgebracht haben, aber ich frage mich halt immer so ein bisschen, wie die jetzt noch wirklich helfen sollen, am Ende irgendwie, um gegen Negan vorzugehen. Also
ich fand auch die Dialoge irgendwie ein bisschen dumm, weil ich meine, die sind dort nachts reingegangen, wollten helfen, das Erste, was sie machen, ist, sie erschießen mal eben die Anführerin und ihnen sagt so, ey, sie hat mich voll dazu gezwungen.
Ich so, nein, ja, das nicht. Fand ich auch ein bisschen merkwürdig, so sofort sie dich gezwungen.
Du hast dich erschrocken und abgedrückt.
Vielleicht die falsche Wortwahl, ja. Aber ich fand es sehr interessant, dass Enid gesagt hat, sie kennt den Unterschied zwischen Freund und Feind. Mhm. Und das fand ich eigentlich einen ganz bedeutenden Satz, weil eigentlich gibt es diesen Unterschied nämlich nicht mehr. Mhm. Also dieser Unterschied zwischen Freund und Feind existiert nicht mehr, vor allem nicht mehr, nachdem Karl seinen Wunsch geäußert hat, dass sich alle vertragen quasi.
Und man darf halt auch nicht vergessen, Enid hat ja eigentlich eine extrem interessante Backstory. Ich meine, das vergessen voll viele, aber als sie eingeführt wurde, ich glaube, zweite Episode der dritten Staffel, hat man gesehen, dass ihre Eltern gefuttert wurden und sie hat sich komplett alleine durchgeschlagen in der Apokalypse, hat Schildkröten mal eben gegessen und überall hier, just survive somehow, überall hingeschrieben, was ja auch schon angedeutet wurde, dass Karl das auch in ihren Brief wieder geschrieben hat. Und ja, Fabian Zimmermann schreibt, dich kennen wir auch aus einigen Sendungen, liebe Grüße an dich, ob wir glauben, dass Enid, weil er hat gesehen, dass sie im Promo zur nächsten Episode weint, ob das wegen Karl ist. Ich bin mir dazu 98,99999% sicher, ja.
Ich bin mir zu 100% sicher.
Ich denke mal auch, weil ich meine, wir haben den Brief mit ihrem Namen schon gesehen.
Und sie sind alle jetzt in Hilltop und Rick und Michonne sind ja auch auf dem Weg dahin, also...
Ja gut, die anderen, ja.
Ich denke mal, dass vielleicht Daryl mit Judy vom Arm oder so reinwatschelt und dann es irgendwie...
Die watscheln ja erstmal noch durch den Sumpf da irgendwie.
Ja, ja, stimmt. Das, die sind ja eigentlich... da gibt es ja auch noch Konflikte, ja.
Al Lawlett spricht auch auf einen Witz an, den ich häufig angesprochen habe, noch damals bei Filmstarts. Endlich kommt Enid mal aus ihrem Schrank raus und zeigt Rückgrat. Ja, war es nicht gefühlt anderthalb Staffeln im Schrank eingesperrt, ne, als die Wolves angegriffen haben?
Circa.
Ja, hast du recht. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Enid. Es liegt auch nicht an der Schauspielerin. Es ist einfach nur, ihr Charakter war bisher für mich Musterbeispiel von Nebencharakter. Es gibt unsere Crew und es gibt Enid. So, wenn sie mehr aus ihr machen, cool, ich bin offen, weil früher, ich konnte auch Father Gabriel nicht leiden. Mittlerweile, finde ich, haben sie, Walking Dead hat manchmal ein Händchen dafür, Charaktere, die ich nicht ausstellen kann, auf einmal cool zu machen. Father Gabriel war einer davon, den einzigen Charakter, der immer schlimmer wurde, den ich nie mochte, war Andrea. Und obwohl ich Andrea in den Comics liebe, ne, aber...
Ja gut, aber der Unterschied zwischen der Andrea in den Comics und der in der Serie ist ja riesengroß.
Ja, riesengroß, ja, aber Andrea in der Serie habe ich, also ohne Witz, der Governor war mir sympathischer. So, also
ich fand sie beide ganz schrecklich umgesetzt. Governor und Andrea waren, zum Glück ist es alles Vergangenheit und wir haben jetzt mit Negan einen großartigen Bösewicht.
Da habt ihr recht. Dann sind wir uns einig, dass wir jetzt auch Oceanside und so jetzt das Thema begraben können für heute. Letzte
Ist okay.
Frage: Glaubt ihr, Oceanside wird noch eine wichtige Rolle im Krieg spielen? Oder
Also,
die geht auch an euch alle. Glaubt ihr, Oceanside wird noch wichtig werden im Krieg?
nachdem sie schon immer wieder mal Zeit mit Oceanside verbringen in der Serie, bin ich mir sicher, dass sie noch irgendeine Rolle spielen werden.
Ja.
Und
Also
ich.
dafür haben sie jetzt zu sehr auch in den Vordergrund gestellt in diesen kleinen Nebensträngen, weil, wie gesagt, in den Comics sind die ja nicht sonderlich wichtig und ich denke mal schon, dass sie sie hier doch in irgendeiner Form wichtiger machen werden.
Ja, und so genau gibt es sie auch gar nicht in den Comics. Ich meine, was du
Nicht
und
als die Frauen,
ja,
ja,
was du
genau.
und ich immer Oceanside nennen, sind eigentlich Ezekiels Leute, die
Ja.
irgendwann anfangen zu fischen. Also
Ja,
eine Gruppe von ihm fängt an zu fischen und Michonne schließt sich denen an. Das sind ja gar nicht diese Amazonen, die wir jetzt haben in der Serie. Du wolltest doch was sagen.
Ja, ich wollte noch was sagen. Es wirkt ein bisschen so, als hätten sie sich gedacht, okay, die Oceanside-Leute können noch nützlich sein, aber sie müssen dafür die Anführerin umbringen, weil sonst werden die nicht mit Rick zusammenarbeiten. Wen lassen wir das
So, damit
machen?
sie.
Irgendjemand, der egal ist, Enid, aus Versehen,
Ja, und vor
zack,
allen Dingen so nach dem
peng.
Motto, damit die alte Generation der Anführerin weg ist und
Ja,
eine neue Generation
genau.
kommt, die jetzt vielleicht den Aaron dann in irgendeiner Form überzeugen kann, doch
Genau,
mitzukämpfen.
genau. Vielleicht wird es, also ich hoffe nicht, dass es wieder so ein Deus Ex Machina-Moment wird, wie wann war das, als Hilltop und Ezekiel plötzlich zu Hilfe kamen?
Ja,
Als
im siebten
im
Staffelfinale.
Finale, ja,
Aber es
stimmt.
gab
Genau.
zwei riesen Deus Ex Machina-Momente. Das war einer mit dem Tiger, wo er auf einmal reinspringt. Trotzdem tolle Szene.
Großartig.
Und es gab einen in, oh, lass mich nicht lügen, Staffel 6, Folge 9, wo die Walker angreifen, Carl sein Auge verliert, alles scheint verloren. Glenn stirbt gefühlt schon das zweite Mal fake. Zum, was weiß ich. Und auf einmal sind Abraham, Sascha und Daryl da und mähen alles nieder. Und Daryl hat eine Bazooka und war eine tolle Szene, aber war sehr over the top. Dann kommen wir jetzt mal zu Simon. Das ist ganz interessant, dass ich heute mal in einer Sendung bin, in der Sebastian was Positives zum Umgang mit den Scavengers zu sagen hat. Aber wir fangen mit dir an. Wie fandst du denn jetzt letztendlich Simons Begegnung mit Jadis?
Es hat so unfassbar viel Spaß gemacht, dem Schauspieler hier, Stephen Ogg, dabei zuzugucken, wie er Simon spielt. Also ich hatte kurz, dachte ich, er stirbt am Ende der Folge, weil er hat mit so viel, keine Ahnung, Leidenschaft aufgespielt, dass ich dachte, okay, er spielt quasi gerade so ein bisschen nochmal so für seine Visitenkarte, bevor er aus der Serie geschrieben wird. Deswegen war ich dann froh, dass er es überlebt hat. Wobei ich nicht glaube, dass er noch so lange lebt, wenn er Negan
Nee, das glaube ich
anlügt.
auch nicht, ne?
Also der wird Lucille küssen, das sage ich jetzt schon, der wird Lucille küssen.
Vermute ich auch, ja. Es hat wirklich Spaß gemacht und es hat mich auch gar nicht verwundert, dass er dann tatsächlich austickt und sie alle umbringen lässt.
Das war hart.
Ich hab auch, also, dass er es macht, war eigentlich schon von Sekunde 1 an klar, weil allein so dieser Blick noch, wenn er noch im Sanctuary so seine Leute zusammensammelt und war schon so dieses so hasserfüllte, so Scheiße, ich mach das jetzt irgendwie trotzdem. Und so dieses Gespräch mit Jadis dann auch. Und da habe ich sie dann auch wieder nicht mehr, dass sie dann tatsächlich auch diesen Deal mit ihm noch eingeht, wo ihr doch eigentlich klar sein muss, du hast diese Leute verraten. Also, und dass sie dann auch noch zustimmt mit diesem einfachen Nicken, dass sie ihre Waffen abgeben. Da habe ich mir gedacht, okay, gut, also wenn sie euch jetzt nicht sofort ummähen, dann ist eh alles zu spät. Und also ja, also es war ein großartiges Aufeinandertreffen da, gerade von Stephen Ock. Das war wirklich
Ich fand es aber auch
super.
fies gemacht. Also, wir alle wussten, was Simon tun wird, aber die Art und Weise, wie, dass er die ersten beiden, das waren, glaube ich, die einzigen Scavengers, die jemals was gesagt haben,
Ja,
abgesehen
den
von
man
Jadis.
wiedererkannt hat.
Genau.
Genau.
Erst den einen erschossen und dann die Dame. Und dann nach und nach geht's los. Das war
Naja,
halt
aber
das.
interessant fand ich halt, dass Jadis ihm ja dann erst noch eine zimmert und ihn
Ja,
ja
genau.
eigentlich zu Boden bringt. Und
Ja.
da dachte ich schon so, okay, jetzt ist sie auch gleich noch dran. Und dann so dieser Moment, wenn, was ich sehr schön gelöst fand, war eigentlich, dass du, während alle Scavengers umgebracht werden, du nur ihr Gesicht siehst.
Ja.
Und wie sie wirklich so ihr Leben zerstört sieht.
Eigentlich das absolute Gegenteil von der Szene, wie Glenn zermatscht wird. Weil bei Glenn wurde zwar immer wieder in die Gesichter von unserer Crew reingezoomt, die alle weinen und es nicht fassen, aber wo du auch bei Sascha siehst, die kotzt fast. Ja. Aber dann voll drauf, voll auf den Bluteschädel und das Blut spritzt.
Hör auf.
Ja, gut, aber ich glaube, es war halt auch so, weil das ein Charakter ist, den du kennst bei den Scavengers, wären es halt...
Wäre es wirklich nur für die Brutalität.
Genau.
Ja. Bei Glenn hatte die Brutalität einen Sinn. Es sollte uns so.
Und selbst wir kriegen ja am Ende noch mit den Scavengers was.
Genau, dazu kommen wir ja noch. Aber wie gesagt, finde ich sehr interessant. Ich bin immer noch kein Fan von ihnen. Und ich muss auch sagen... Trotz allem, also ich fand, es war eine gute Szene, aber wenn die den Mund aufmachen und quatschen wie die Kids aus Mad Max Beyond Thunderdome, kriege ich einfach einen Hass und sage
ja, vor allem, ich verstehe es auch nach wie vor nicht.
Warum?
Das Einzige, was ich tatsächlich interessant fand in der Szene, und das wurde ja nicht so wirklich beantwortet, ist, wenn Simon Jadis fragt, was dieser ganze Müllplatz vorher war. Mhm. Weil er spricht ja diesen Helikopterlandeplatz an und diese Solaranlagen. Und finde ich schon interessant, ob war das irgendwann vielleicht doch mal ein Militärstützpunkt oder irgendwie was? Also so dieses, wie dieser Müllhaufen da entstanden ist, würde mich tatsächlich in irgendeiner Form nochmal interessieren.
Was ich hier interessant finde, schreiben auch einige, wie glaubt ihr, wird Negan reagieren? Also ich habe schon gesagt, Simon wird Lucille knutschen. Aber nur nochmal, wie wird er es herausfinden? Ich meine, das liegt auch auf der Hand, weil Simon läuft raus und die Kamera zoomt absichtlich nochmal auf seine Schuhe und die ist voll in der blauen Farbe. Mhm. Mhm. Und auf Ricks Schuhe wird später auch nochmal reingezoomt. Und Rick... Negan weiß, dass Rick vieles ist. Er ist sein Gegner und so weiter, aber er lügt ihn nicht an. Und wenn Rick sagt, ihr seid doch die Monster, ihr habt die alle abgeschlachtet.
Ja.
Und er dann sehen wird, ja, du hast auch blau an den Schuhen, okay, komm mal kurz her, Lucy, knutschen.
So. Ja, oder es ist Jadis, die es sagt.
Ja, okay, Jadis hat aber schon mehrfach gelogen, das ist eine andere Sache. So.
Gut, also, aber trotzdem, ich glaube, würde man ihr auch ansehen, wenn sie da plötzlich, weil sie kommt auch nirgendwo alleine hin. Also sie hat immer irgendwo ihre Minions, die ihr hinterherlaufen und könnte auch tatsächlich gut sein, dass es irgendwie über sie rauskommt.
Ich hoffe, dass Rick derjenige ist, der Negan dazu bringt, dass Simon ihn angelogen hat, weil das ist ja, also das ist ja eine ungemeine Befriedigung beim Zugucken, wenn Rick sagt, hey, übrigens, deine rechte Hand hat dich angelogen und Negan dann erstmal seinen wichtigsten Mann quasi niederstrecken muss.
Und das wäre ja dann auch wieder in Carls Interesse. Dann würden sich die beiden ja endlich mal ein bisschen näher kommen, Rick und Negan.
Ja, weiß gut, nicht, aber mit Vergebung hat das dann am Ende auch nichts zu tun.
Nicht jedem kann
vergeben.
Und ich meine, der Typ hat jetzt gerade einfach, 20 unbewaffnete Menschen abgeschlachtet, so.
Ja gut, aber wenn du mit der Logik kommst, dann können wir Negan auch nicht vergeben.
Irgendwie ist er so ein bisschen, Simon so ein bisschen das Morgen-Pendant bei den Saviors. Will auch einfach alle nur tot sehen.
Aber er genießt es auch noch. Ich glaube, Morgan genießt es zumindest nicht. Ich glaube, Morgan
muss es tun.
Morgan ist kaputt im Kopf. Morgan ist wirklich kaputt im Kopf.
Tut es und leidet. Ja.
Genau, aber...
Simon ist auch kaputt im Kopf.
Aber, also, Simon ist ein Sadist, glaube ich, der das alles genießt. Der findet es geil.
Ja, das stimmt.
Und Morgan hat keine Befriedigung dabei, sondern er denkt einfach nur, wenn ich euch nicht töte, tötet ihr mich. Das ist halt so ein ultimativer, wie man so schön sagt, Survivalist.
Und
der Übergang jetzt ist ganz einfach, denn wir machen einfach direkt weiter bei ihr. Wir haben schon über sie gesprochen, Jadis, denn es gab einen weiteren Zeitsprung, was ja auch ganz geil gelöst eigentlich war. Man sieht, wie alle niedergemäht werden. Zack, Bildschirm wird schwarz. Jadis, ihr Müllplatz, es wird reingezoomt. Rick und Michonne kommen da rein. Auf einmal siehst du die ganze Horde von ihren Leuten als Zombies, als Walker, die angreifen und sie in ihrem kleinen Kleidchen, das sie gerne trägt, wenn sie malt, da am rumheulen.
Trägt sie nicht lieber.
Nein, sie trägt stimmt, da trägt sie lieber gar
wenn
nichts.
Sie malt, wenn sie malt, ist sie nackt.
Genau.
Also ich glaube, die meiste Zeit über ist sie nackt. Genau, eine rote Schürze. Und jetzt, genau, hatte sie dieses weiße Kleid an.
Wie fandet ihr diesen Auftakt zu ihrer Episode?
Ich fand erstmal, dass es wirklich ihre Episode war. Ja. Also das, was von der Episode in Erinnerung bleibt, ist einfach, dass Jadis dass man endlich mal irgendwie ein Gefühl für sie bekommen hat. So, ich fand sie immer schon interessant. Ich mag auch die Schauspielerin, die Pollyanna McIntosh, ziemlich gern. Ich finde, die hat so ein ausdrucksstarkes Gesicht, auch wenn sie nichts sagt oder nur halbe Sätze redet. Ich fand es wirklich cool, mal mehr über sie zu erfahren. Wie ging es dir denn?
Ich fand es auch interessant, noch ein bisschen mehr von ihrer Kunst zu sehen. Habe mich immer noch gefragt, wann wir denn mal ihre Bilder vom nackten Rick irgendwie sehen, so was sie dann irgendwo gemalt hat, aber egal. Ich fand es tatsächlich auch krass, so ihren Überlebenskampf zu sehen, irgendwie, wie sie da mit dieser ganzen Situation umgeht, wie sie denn da echt heulend oben auf diesem Müllberg sitzt, wenn Rick und Michonne da ankommen. Und wie sie ja dann auch mit dieser ganzen Situation dann umgeht, wie sie die ja dann wirklich zu Scavenger Moose verarbeitet, da irgendwie fand ich schon ziemlich heftig. Und was ich ja tatsächlich auch interessant fand, dass hier ja eigentlich schon der erste Punkt ist, wo Rick sein Versprechen an Carl bricht und sie eben nicht mitnimmt, weil sie bittet ja noch darum, mitkommen zu dürfen und er schießt ja noch über ihren Kopf. Das ist ja später im Auto auch nochmal Thema zwischen ihm und Michonne, dass er sagt, ich habe nur über ihren Kopf geschossen.
Und das ist auch das Gleiche, was er Karl damals gesagt hat mit Siddiq, als Karl gesagt hat, was war das denn? Und ich habe doch nur über seinen Kopf geschossen.
Und das fand ich ziemlich, auf der einen Seite kann ich es natürlich verstehen, dass er sie nicht mitnehmen will, weil sie hat ihn zweimal verraten und im Stich gelassen.
Und ein paar seiner Leute getötet, darf man nicht vergessen.
Und aber auf der anderen Seite ist sie jetzt halt wirklich komplett alleine und ich fand diesen letzten Moment irgendwie sehr interessant, so wenn sie da sitzt und diesen Apfelsaft oder was sie da aus dieser Dose trinkt, so da habe ich mir echt gesagt, okay, das ist so ein geiler Abschluss, weil jetzt kann alles kommen. Entweder sie geht wirklich alleine auf Rachefeldzug gegen Simon, sie versucht sich irgendwie Rick anzuschließen, sie versucht zu Negan zu gehen oder keine Ahnung, sie trifft am Ende wirklich noch die Whisperer und wird deren neue Freundin oder irgendwie solche das Geschichten.
Da wollte ich nämlich gerade drauf an, Chuck, ich habe den Namen jetzt nicht mehr vergessen, weil es geht gerade so schnell, ihr seid so schnell dabei, aber das ist toll, sagt, sie wird sich jetzt das Walker-Match ins Gesicht klatschen und anfangen zu flüstern. Damit stürzt ihr euch ganz doll auch auf eine Theorie von Filmstarts. Das Video könnt ihr euch angucken, es ist immer noch aktuell auf dem Kanal. Also hat er gerade erst gemacht. Und House and Jones richtet sich nochmal direkt an Sebastian und sagt, na Sebastian, nicht froh, endlich die Scavengers weg?
Ja, schwierig so. Ich meine, ich hätte mir gewünscht, sie würden einfach ihre Sachen packen und gehen. Aber ja, ich bin schon ein bisschen froh, weil ich sie halt einfach auch als Gruppe merkwürdig fand. Ich mochte wie du. Ich fand Jadis an sich interessant, aber so ihre, diese ganze, ich habe dieses Konzept der Scavengers einfach noch nicht verstanden und ich weiß nach wie vor nicht.
Ich auch nicht. Max Thunderdome.
Ja, genau. Heute. Ich weiß nicht, warum sprechen sie so komisch? Was bedeutet dieser Müllhaufen? Und ich weiß nicht, vielleicht kriegt Jadis jetzt nochmal irgendwo so eine Flashback-Folge, wo sie sich...
Würde ich nicht schlecht finden.
Würde ich tatsächlich auch nicht schlecht finden, wenn sie irgendwie nochmal mehr erklären, wie sie dazu gekommen ist, warum sie diese Kunst macht oder irgendwie sowas. Aber ja, tatsächlich im Moment bin ich froh einfach, dass sie weg sind. Also sie sind zwar auf unschöne Art und Weise von uns gegangen, aber ich glaube, das war okay, weil die waren immer so dieses... Wir verraten die einen, dann verraten wir die anderen und irgendwie so dieses Hin und Her hätte der Serie auf lange Sicht nicht gut getan.
Und was ich jetzt auch noch hinzufügen kann zu dieser Story, lange hat es gedauert, aber ich habe jetzt endlich einen neuen Lieblings-Walker-Kill in der Serie. Andrea, möchtest du dazu was sagen?
Was meinst du?
Ich habe einen Nummer 1 Walker-Kill, wenn es darum geht, Walker zu beseitigen. Und in dieser Episode auf dem Schrottplatz wurde einfach mal Burgerfleisch gemacht. Also,
ja.
Also das ist meine neue Nummer 1 mit Abstand.
Ich glaube, das ist die neue Nummer 1 von fast allen von
Nein,
mir.
Nein, meine Nummer 1 ist nach wie vor Rick und Michonne im Auto mit dem Drahtseil dazwischen, wie sie einfach mal durch diese Horde fahren. Das fand ich spitze.
Das ist super. Ja, und ich stehe auch auf Daryl mit der Kette, schlägt zu und köpft drei Leute damit. So, aber ich bleib dabei, Walker Burger, ich würde sie essen.
Nee, es sah ein bisschen zu eklig aus. Vor allem, wenn es denn noch so auf dieses komische Bild von dieser blauen Katze spritzt und so blub, blub, blub. Ich hatte aber wirklich so ein bisschen Angst, ob sie das wirklich irgendwie nimmt und isst oder keine Ahnung was, weil sie guckte da auch immer so merkwürdig drauf und es sah auch nicht lecker aus, wenn es so auf diesem Fließband so dann irgendwie runterfuhr, also appetitlich sieht anders aus.
Die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass sie hingehen und sich von oben voll schmiert.
Wie gesagt, vielleicht kommt das noch.
Also
oder sie nimmt es mit und serviert es später Simon oder keine Ahnung was.
Das wäre doch mal eine gute Rache. Also wie gesagt, ich fand diese Szene, das ist wieder, weil Walking Dead hat zwei Arten von Brutalitäten. Es gibt diese eine, die dich schockieren soll, wie Glenn zum Beispiel. Und dann gibt es sowas, da habe ich was auch für diese Momente gedacht. Also
ich
genau
musste lachen.
Genau dieses Lachen. So makaber, aber und das war einer dieser Momente. Und herrlich. Also das war echt eine Szene, die mir gefallen hat. Und wie gesagt, auch ganz viel Respekt an den Regisseur, der mich bisher noch nicht enttäuscht hat mit Walking Dead Episoden. Wir kommen zur letzten Story.
Ich habe noch eine Tedes-Sache.
Ja.
Die ich dir vorhin verraten habe.
Das Bild haben wir auch.
Das Bild gibt's auch. Und zwar in dieser einen Folge hat mich Tedes tatsächlich an Alice erinnert aus den Resident Evil Filmen. Also ich finde, sie sieht Mila Jovovich auch ein bisschen ähnlich. Mhm. Sie hat die gleiche Frisur, diese kupferfarbenen gefärbten Haare.
Ja, yeah. Bei ihr ist noch ein bisschen Bischmopp ähnlicher als bei Mila Jovovich.
Ja. Und sie läuft dann mit diesem leichten Kleid rum, wie halt Mila Jovovich im ersten Resident Evil. Und das weiße Kleid, das sie anhat, verfärbt sich dann ja auch so nach und nach ein bisschen rot mit diesem ganzen Matsch.
Mhm. Ist das jetzt die Umbrella Corporation ist schuld, dass es die ganzen Walker
gibt? Fan-Theorie!
Also wir haben auch ein Bild von Alice. Das kann man auf jeden Fall zeigen. So die Gegenüberstellung, die haben wir.
Das wäre doch mal ein geiles Crossover.
Ich möchte euch jetzt direkt stoppen, denn so sehr ich die Resident Evil Videospiele mag, ich hasse die Filme.
Auch Eve.
Ah. Okay.
Also die meisten Filme sind besser als manche der Spiele.
Okay, lass mich fair bleiben. Die ersten drei finde ich gar nicht schlecht. Mhm. Der erste war für mich ein guter.
Ich mag die letzten beiden noch nicht.
Der erste war für mich ein guter Zombie-Horrorfilm, wenig Budget, aber hat Spaß gemacht. Der zweite, den mag ich tatsächlich sehr gerne.
Das ist der, den ich am allerwenigsten mag.
Wirklich? Ich mochte das als Raccoon. Den dritten in der Wüste fand ich richtig gut. Der dritte in der Wüste ist mein Lieblingsteil.
Mhm, der ist auch wirklich fantastisch.
Und dann geht's ein bisschen bergab. In Teil 4 war dieser seltsame Sadomaso-Knecht mit der Axt und
das im Gefängnis war super. Also Teil 4 fand ich auch wirklich sehr, sehr geil.
Teil 4 ist mein Lieblingsfilm. Steh
ich nicht drauf. Und dann der einfach wirklich wie ein blödes Videospiel war. So, jetzt sind wir in dem Level und in dem Level.
Ach, das fand ich fantastisch. Nee, es gibt viel zu wenig Filme, die sich das trauen. Eine Spieleverfilmung, die sich halt einfach am Aufbau des von dem Videospiel orientiert.
Aber wisst ihr was? Wie findet ihr die Resident Evil?
Entschuldigung,
dass wir mal ganz kurz Walking Dead verlassen haben, um über eine.
Aber wir bleiben ja im Zombie-Territorium.
Entschuldigung. Ich weiß immer noch nicht, für welche Zombies sich Resident Evil entscheiden will. Sind es die langsamen Zombies, die so laufen? Ja. Sind es die seltsamen Monster-Zombies? Ja. Sind es Zombies, die in der Lage sind, mit Sturmgewehr zu schießen? Ja.
Oder die Hunde, die so.
Ja, genau.
Es ist nicht meins.
So Stranger Things mäßig.
Schreibt uns das definitiv. Wie steht ihr zu den Resident Evil Filmen? Die wäre es eine Trilogie gewesen, hätte ich es noch unterschrieben. Alles, was danach kam, war für mich. Nee. Also war wirklich nicht meins. Aber wie gesagt, Meinungen sind verschieden und deswegen ist das hier alles so interessant.
Richtig. Das Wort zum Sonntag von Pastor Eve.
Genau. Wann bin ich eine Moralapostel geworden?
Genau.
So, wir kommen zum Finale. Für mich der emotionalste und auch beste Moment der Episode. Was einiges heißt. Weil Jades Story war cool. Michonne und Rick war cool. Enid und. Aber Simon war cool. Aber jetzt kommen wir zum. Echt starken Finale. Rick ist am Steuer mit Michonne und sagt, können wir mal kurz anhalten? Was passiert danach, Sebastian?
Ja, er kramt die Briefe raus, findet den an Negan, liest den an Negan, Frechheit, weil Briefgeheimnis und sowas, ne? Und ja, funkt daraufhin Negan an.
Da haben wir auch Bilder auf jeden Fall, wie die beiden und, miteinander quatschen. Das war echt.
Und ja, verlangt quasi ein Gespräch und erzählt Negan tatsächlich erst einmal, dass Carl tot ist. Und das fand ich, das also auch Hut ab vor Jeffrey Dean Morgan, was der halt auch irgendwie, also so dieser Schock und diese Trauer, finde ich, habe ich sofort abgekauft. Ja. So dieses, und ich meine, er war ja jemand, der wirklich, auch wenn er Carl immer als Druckmittel gegen Rick benutzt hat, war er trotzdem jemand, der ihn absolut respektiert hat. Und er sagt es ja auch, glaube ich, zweimal in dieser Folge, dass er wirklich daran glaubt, dass eigentlich für Carl Platz in dieser Welt ist.
Und dass Carl die Zukunft
ist. Dass Carl die Zukunft ist.
Das fand ich sehr spannend.
Das halt wirklich so, da merkst du, okay, so nach dem Motto, das ist für ihn so wie der Sohn, den er nie hatte irgendwie. Mhm. Und fand ich super krass, wie halt so ein Negan auch reagiert, dass er sich dann auch erkundigt, so, oh mein Gott, bin ich schuld mit meinem Angriff auf Alexandria? Also habe ich ihn am Ende noch irgendwie umgebracht? Mhm. Und dass er auch dieses I'm sorry, so dieses so, tut mir leid für dich und irgendwie auch für Carl und so. Also wow, fand ich super irgendwie diesen Moment.
Ja, gerade eben dieses, dass die Serie da irgendwie ganz still und heimlich Negan schon fast so als Vaterfigur beziehungsweise Sohn Karl als Sohnfigur quasi aufgebaut hat für Rick und für Negan. Und man Negan das auch einfach sofort abkauft. Und dann, dass es dann darum geht, dass sie sich gegenseitig die Schuld zuschieben. Also Rick ist ja einfach nur außer sich, weil er quasi weiß, dass dieser ganze Krieg und alles ist natürlich daran schuld, dass sein Sohn gestorben ist. Völliger Quatsch. So. Und Negan gibt Rick die Schuld, dass er und seine Rücksichtslosigkeit, dass er diesen Krieg überhaupt führt, schuld sind dran, ist auch völliger Quatsch.
So. Karl ist gestorben, weil er
jemandem helfen wollte, weil sonst niemand tut. Ja. Deswegen sind sie schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Irgendwie sind sie auch beide ein bisschen dran schuld, weil wenn es diesen Krieg nicht gäbe und wenn das alles ein bisschen humanistischer wäre, wenn die gemeinsam halt zusammenarbeiten würden und Leute da in Trupps halt nach draußen gehen und andere Leute zu sich holen, dann wird da der kleine Karl nicht alleine rumgurken und sich von dem Mocker beißen lassen.
Dann hätte er auch sterben können.
Ja, also, weil Karl hat halt leider viel zu häufig dumme Entscheidungen getroffen. Und es war, also ich finde es immer noch super, dass er Siddiq gerettet hat, weil das Richtige war. Aber man darf nicht vergessen, Carl ist bei der dümmsten Entscheidung aller Zeiten gestorben. Siddiq helfen ist eine Sache, aber zu sagen, ich gehe jetzt mit Siddiq in den Wald und erlöse seine Familie, indem ich mich jetzt darauf einlasse, Untote zu erschießen, obwohl Carl ganz klar weiß, dass in denen stecken keine Menschen mehr, das sind Untote. Carl hätte klüger sein müssen. Und das finde ich nämlich das Starke an der Episode. Du hast gesagt, beide geben sich die Schuld, dabei haben sie eigentlich beide Schuld. Ich finde das Coole ist, eigentlich hat keiner Schuld, aber jeder will krampfhaft einen Schuldigen haben und nicht daran glauben, dass Carl durch so einen dummen Unfall gestorben ist.
Obwohl ich es trotzdem in dem Augenblick interessant finde, so dass so dieses letzte Bild, wenn man Rick da alleine auf an dieser Straße stehen sieht, da merkt man schon so ein bisschen, dass so die Worte von Negan halt trotzdem zu ihm durchgedrungen sind, so dass er halt so, wenn er sagt, so, du bist schuld daran, dass dein Sohn tot ist, du bist schuld daran, dass so viele Leute gestorben sind, und dass ihn das halt trotzdem halt trifft, weil am Ende denkt er sich, okay, wäre es wirklich anders gelaufen, wenn ich wirklich gesagt hätte, okay, wir gehorchen jetzt Negan, wir geben die Hälfte von unserem Zeug an ihn ab und
gleichzeitig darfst du nicht vergessen, Rick hat sich damals darauf eingelassen und hat gesehen, egal wie viel er sammelt, Negan hat trotzdem hier und da Leute von ihm gekillt. Ja. Ob es jetzt Spencer war, ich weiß, Spencer war eine verräterische Ratte, aber er hat ihn einfach gekillt. Olivia direkt ins Gesicht schießen lassen und das, obwohl sich Rick ergeben hat. Ich meine, Negan hat dafür auch seine Bullshit-Gründe, aber er hat ja eingesehen, egal was ich tue, ich kann Negan nicht aber davon abhalten, halt, hier und da mal meine Leute zu töten.
Aber es ist halt, glaube ich, es spielt halt auch in diesem, was wir zum Anfang, worüber wir gesprochen haben, diesen Schockmoment. Ja. Und ich glaube, wenn dann noch jemand kommt und dir erzählt, aber du bist schuld, weil das, was du entschieden hast, hat dazu geführt. In dem Augenblick, glaube ich, denkst du halt nicht rational und saugst das halt erstmal auf. Und da, glaube ich, wird es halt super spannend zu sehen, wie so ein Rick sich jetzt halt weiterentwickelt, weil die Frage bleibt ja nach wie vor, wird er dieses Versprechen an Carl einhalten? Wird er noch in der Lage sein, irgendwie so ein Rick, so ein Negan
ich nicht denke, zu er wird es allein wegen der Szene, die wir immer wieder gesehen haben, wo er weint und sagt, my mercy prevailed over my wrath. Also das ist ja schon im Grunde genommen eine Bestätigung. Mhm. Aber was ich stark finde, sehr stark finde an der Szene, ist, dass Rick sagt, okay, ich muss dich weiterhin töten, es geht nicht anders, ich muss dich töten, du hast mir so viel genommen und ich muss jetzt auch einfach mal jemanden bestrafen für mein scheiß Leben. Ja. Und Negan Karls Beispiel folgt und sagt, und wenn ich die Waffen niederlegen lasse, willst du nicht einfach aufgeben?
Ja.
Es ist doch schon vorbei. Wer soll als nächster sterben? Und Rick sofort, du!
Ja, ich finde auch, dass das ein extrem der Konflikt ist extrem aufgeladen und das ist extrem spannend, dass das, was Karl möchte, irgendwie auf so viele Arten nicht passiert.
Ja. Und was man auch nicht vergessen darf, das ist nämlich ein großer Unterschied zwischen den Comic-Saviors und der Serien-Saviors, den richtigen Krieg. Ich meine, ja, es gab diese paar Arschlöcher auf der Straße, die Abraham, Daryl und Sasha angemacht haben. Aber den richtigen Krieg hat Rick angefangen. Die sind ja damals eingedrungen und haben die im Schlaf gemeuchelt. Das darf man nicht vergessen. Und Negan denkt, okay, was sind das für Wilde, die mich da angreifen, mitten in der Nacht, meine Leute da im Schlaf einfach mal killen. Ja, natürlich muss ich jetzt ein Exempel statuieren und ich hole mir jetzt erstmal den größten, kräftigen Ginger und hau ihn zu Brei. Und dann, die lernen immer noch nicht draußen, hau mir ins Gesicht, na gut, dann hau ich jetzt den kleinen Asiaten kaputt. So, das war seine Denke.
Ja, wobei da sich immer die Frage stellt, war es denn am Anfang wirklich eine Kriegserklärung oder war es mehr eine Rebellion?
Von Rick? Mhm. Nee, von Rick war es einfach nur ein Tauschgeschäft mit Hilltop. Es war ja weder das eine noch das andere. Die sind ja nach Hilltop gegangen und haben gesagt, oh, ihr habt es richtig toll, ihr habt Kühe, ihr habt Lebensmittel, weil weil Alexandria hatte doch ja, gerade zu wenig zu essen. Haben gesagt, gut, was wir zu bieten haben, ist, wir sind krass. Das war im Grunde genommen, was er gesagt hat. Wir hatten noch nie ein Problem mit Konfrontationen. Governor, boom, weg. Kannibalen, boom, weg. Diese komischen Leute, die Karl fast vergewaltigt haben, boom, weg. Also wir haben kein Problem damit, Leute aus dem Weg zu schaffen. Und ihr scheint mir, ja gut, Gregory, du scheinst ein Arschloch zu sein, aber kein gefährliches Arschloch. Mhm. Und ihr seid hilflos. Was wir euch anzubieten haben, ist, wir hauen die jetzt kaputt. Mhm. Und dann gebt ihr uns was ab. Und so hat Rick das gesehen und so hat er das auch in der Kirche damals bei der Ansprache gehabt. So, wir müssen jetzt handeln, das ist die Chance, dass wir nicht mehr hungern müssen. Und nachts raus haben sich eingemischt in etwas, was nicht deren Sache war, sag ich mal. Ja, also jetzt ist die Frage schlechthin, wie geht es nächste Woche weiter? Wir haben den Promoclip gesehen und an dieser Stelle, das muss ich immer wieder sagen, weil viele Leute fühlen sich auf den Schlips getreten, wenn wir auch nur irgendwas über die nächste Episode schon sagen. Eventuelle Spoiler zur nächsten Episode. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Natürlich haben wir die Episode noch nicht gesehen, aber wir haben Promomaterial sehen dürfen. Und es scheint sich, also nachdem wir jetzt mehrere Episoden hatten, die sich sehr auf Negan konzentriert haben, sehr auf Rick und Michonne, jetzt sind die anderen Charaktere auch mal wieder gefragt. Hast du den Clip gesehen?
Es gibt ja einen Clip und einen Trailer.
Genau.
Genau, ich fand es beides sehr interessant. Im Clip ist zu sehen, wie Tara, Rosita, Daryl und Dwight durch den Wald streunen. Vermutlich immer noch am Weg nach Hilltop. Und der Konflikt so ein bisschen hochkocht zwischen Tara, die Dwight unbedingt ganz dringend töten möchte. Dwight lehnt irgendwo hinten an einem Baum und, keine Ahnung, suhlt sich in seinem Selbstmitleid oder so. Und Dwight und Rosita halten sie halt davon ab. Und das finde ich so großartig, was Rosita sagt, weil sie meint dann halt, dass ist gerade ein Kind gestorben. Sie soll einfach aufhören. So, hör einfach mal auf für einen Moment, Leute töten zu wollen, ist gerade ein Kind gestorben. Da bin ich noch gespannt, wie das verläuft, weil im Trailer sieht man, dass Tara Dwight nämlich auch mit einer Waffe bedroht.
Ja, klar.
Kurz bevor sie abdrückt quasi und mal sehen.
Und es ist auch das erste Mal seit Staffel 4, dass was Vernünftiges aus Rositas Mund kommt.
Tatsächlich.
Also als damals Rosita und Sascha auf, das, auf dieses Selbstmordkommando gegangen sind, habe ich gesagt, okay, bitte Rosita darf ruhig die Serie verlassen, Sascha bitte nicht. Natürlich hat Sascha getroffen. Star Trek. Aber wir sehen auch Hilltop. Also es wird ein Wiedersehen mit Maggie geben.
Und endlich.
Ja, und dort kocht es ja auch so ein bisschen hoch. 38 Geißeln gibt es dort immer noch. Und
die Ration verringern für die, ja.
Also was glaubt ihr, werden so die Highlights, was glaubt ihr, wo werden wir stehen am Ende der nächsten Episode, Sebastian?
Naja, wie gesagt, wir werden diesen Konflikt haben, ob die anderen Dwight vertrauen oder nicht, weil er führt sie da ja auch durch irgendeinen Sumpf, der auch voller Untoter ist. Wir haben, was ich ja spannend finde, und ich bin ja immer noch ein großer Eugene-Fan, wir sehen ja auch dieses Gespräch zwischen Eugene und Negan, der ihm ja seinen eigenen Außenposten geben will und von ihm halt verlangt, dass er Munition herstellt, weil so Negan will sich jetzt offensichtlich ein bisschen mehr darauf vorbereiten, die Kriegsvorbereitung irgendwie in Gang zu bringen, und man sieht ja dann auch Eugene, glaube ich, ist das mit der Kugel in der Hand, also das, denke ich mal, wird noch interessant. Vor allen Dingen, was ich da auch interessant fand, dass so ein Eugene sich ja erkundigt, was in Alexandria passiert ist, und Negan ihn ja dann auch darauf anspricht, so, interessiert dich das noch? Warum interessiert dich das noch? So, also das scheint da ja da auch so ein bisschen zu brodeln. Und klar, Hilltop, die ganze Konfrontation zwischen Maggie und Jesus, ist ja im Endeffekt das, was wir jetzt die ganze Zeit immer so zwischen Simon und Negan gesehen haben, zwischen Rick und Daryl. Das haben wir jetzt ja hier auch nochmal. Wie gehen wir mit den gefangenen Saviors um?
Und was auch interessant ist, im längeren Trailer, also der schon vor einer Weile entstanden ist, da habe ich auch mal einen Trailer-Breakdown gemacht auf Movie Pilot. Also könnt ihr euch das Video gerne angucken. Sieht man auch, dass es endlich zu einem Wiedersehen kommt zwischen Carol und Daryl in der Hilltop-Kolonie, und dass Carol direkt anfängt zu weinen, wahrscheinlich weil sie auch erfährt, was Oscar geworden ist. Was ich interessant finde, man sieht so gut wie alle Charaktere. Das war ja auch den Satz, den du so cool fandest von Daryl: Wir alle zusammen, wir sind deren schlimmster Albtraum. Ja. Den einzigen, den man nicht sieht, ist Morgan. Vielleicht macht er sich jetzt schon so ein bisschen auf den Weg in Richtung.
Du, ich glaube auch nicht, dass einen Morgan, dass wir den nochmal groß in dieser Gemeinde von allen nochmal sehen werden. Also ich denke mal, diese Aktion mit Carol im Kingdom war ja von ihm auch nicht so geplant und wahrscheinlich auch nicht gewollt, dass er da noch Henry und jetzt Ezekiel und Carol irgendwie alle mitschleppen muss. Ja. Weil
er hat auch damit gerechnet, ich töte die oder sterbe dabei, weil er weiß auch sein eigenes Leben gar nicht mehr so wirklich zu schätzen. Ja. Er weiß ja aber zur Hälfte schon gar nicht mehr, wo er gerade steht und was er gerade macht. Deswegen, ich glaube, wie gesagt, da gebe ich dir recht, ich glaube, er wird auch so eine kleine Wildcard bis zum Ende dieser Staffel sein. Ich hoffe, wie gesagt, er überlebt, weil einfach nur, weil ich das sonst so dumm finden würde, ihn rüberzuschicken, wo wir wissen, ja, toll, jetzt rennst du ein bisschen rum und sagst den Leuten bald, und übrigens, ich suche noch einen Mann namens Rick Grimes, habt ihr ihn gesehen? Okay, ich bin dann mal weg, peace out. Und das ist das Letzte, was wir von Morgan sehen sollen.
Was ich ziemlich cool finden würde, eine große Sache, man sieht, wenn wir Gabriel nämlich in der nächsten Folge wiedersehen.
Ja, ganz vergessen.
Ja, und den Arzt, ne?
Ja. Genau.
Stimmt, genau. Gabriel läuft durch einen Wald über eine Wiese, auf jeden Fall läuft er davon und ist quasi entkommen, von den Saviors entkommen. Und ich fände es ganz, ganz großartig, wenn Morgan sich von niemandem verabschieden würde und wenn Gabriel nochmal auf Morgan treffen würde, wenn die, ich finde, das sind zwei, also mit ihren zwei Ansichten, wäre das extrem spannend.
Die können die Beichte abnehmen.
Ja, genau, wenn Gabriel Morgan quasi so losschicken würde zu Fear the Walking Dead, weil ich nicht weiß, was Gabriel sonst machen sollte. Wenn man sieht, dass er da ein einsames Haus findet. Bin gespannt auf seine Storyline in der nächsten Folge.
Und ich hoffe, dass der Arzt auch nicht stirbt, weil das wäre auch so bescheuert, weil den brauchen sie für Maggies Baby. Was jetzt auch wieder geschrieben wird, glaubt ihr, Maggies Baby überlebt? Und ich sag da einfach, kommt ganz drauf an, wie Maggies Geschichte und das alles hinter den Kulissen mit Lauren Cohen, also der Schauspielerin, weitergehen wird. Weil wenn es in der Serie keinen richtigen Time-Jump gibt, wir sehen bei Maggie noch nicht mal einen Bauch. Also,
Ja.
das heißt, sollte sie diese Staffel sterben, wird sie sterben als schwangere Frau, was ich nicht schön finden würde und auch sehr schade finden würde für ihren Charakter. Eine andere Möglichkeit ist ein Time-Jump und sie stirbt bei der Geburt, das ist auch eine Sache. Oder wir werden beide munter und glücklich in der 9. Staffel haben. Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche, weil Maggie ist auch eine, sie ist kein Originalcharakter, weil sie erst in Staffel 2 dazu kam, aber sie gehört für mich zur originalen Crew mittlerweile und ich würde sie ungern verlieren. Wenn ihr jemanden raustöten wollt, oder sieht da immer noch so, sie, ja,
Wenn Sie Geld sparen wollen, dann vielleicht bei Rosita anfangen.
Inet, komm, Inet und Rosita, ich glaube, die sollten mal checken, was sich da ro so rotiert auf dem Schrottplatz so.
Noch besser wäre, wenn Sie Inet und Rosita endlich spannende Storylines schreiben würden,
entweder das, aber
statt sie zu
ich sag
killen.
nur,
Mal
wenn
was
jemand
sagen,
sterben
was bei
muss.
uns jemand auf einem Filmstarts-Video in die Kommentare geschrieben hätte, dass es lustig wäre, wenn Inet von Karl schwanger wäre.
Aber die hatten noch nicht
Das wäre
Sex.
natürlich.
Ja gut, das haben wir nie gesehen.
Ja,
Wer
sie,
weiß, also.
er hat sie geküsst und ist
Na,
dann
siehst
ja direkt
Moment, ich glaube,
auf
wir
den
müssen
Truck
Andrea dann noch was erklären.
und ist dann ja direkt auf den Truck gesprungen zu Negans Leuten und seitdem, glaube ich, haben die doch nicht mehr wirklich Kontakt gehabt. War ja nicht
Naja,
immer
wie
so.
gesagt, ich fand es nur witzig,
Also
irgendwie als Theorie zu
da müsste ich die
haben,
Staffel nochmal wirklich in der Chronologie gucken, weil ich
aber.
glaube, die hatten gar nicht mehr so die Zeit, um.
Nee, ich glaube auch nicht, dass Karl und Enid
Nein, ach, der ist
miteinander
als
geschlafen
Jungfrau
haben.
gestorben, Mann. Im
Der arme
Comic war sein erstes Mal ein bedeutender Moment
Kerl.
tatsächlich, wirklich. Das ist auch schade.
Arme Karl.
Ja, der Hammer schreibt auch schon wieder, er starb als Jungfrau. Genau, also es ist wie gesagt, Karls Tod ist immer noch was, was ich der Serie irgendwie übel nehme. Und ich werde auch noch sehr lange dran knabbern, obwohl ich nicht so ein Riesenfan vom Charakter bin, aber er gehört für mich halt dazu. So. Gut, damit haben wir definitiv alles hier wieder abgefrühstückt und jetzt wird es Zeit, unseren Gewinner zu verkünden. Ich habe einen Notar, der hat mir was geschrieben. The 107. Ich wiederhole, The 107. Du warst der Erste.
Hol deine Rotstifte
Hol
raus.
deine Rotstifte aus. Und noch viel wichtiger, wenn du das hier haben willst, musst du uns kontaktieren.
Weil sonst nehme ich es.
Ja,
Und ich
sonst.
kann nicht gut ausmalen.
Wir helfen dir.
Schreib uns an über unseren Moviepilot-Kanal auf YouTube. Schreib uns eine persönliche Nachricht. Das kannst du bei Messages oder bei Nachrichten, je nachdem, in welcher Sprache du gerade YouTube hast. Schreib mich an, gib mir deinen vollen Namen und deine volle Anschrift, dann kann ich dir das zuschicken, weil es ist deins. Ist es nicht krass? Guck
Yay!
mal,
Gratuliere!
das ist der kleine
Zum
Karl, das ist der große Rick.
Geburtstag von Andreas Mama bekommst du ein ganz persönliches Geschenk.
Andreas Mutter ist so stolz, dass ihre Tochter so selbstlos ist und an alle denkt, außer an ihn. Hier haben wir auch die Comic-Version. Andrea ist tatsächlich cool im Comic. Nicht viele glauben mir das, aber ist sie. Und Michonne ist ganz anders. Und Carl ist badass. Und Rick. Ja, denn das war's nämlich. Rick hat nur einen Arm. Das war die Antwort. Und sehr viele von euch haben das geschrieben. Und sehr viele von euch hatten recht. Nur einer war schneller. Das tut mir
Nur einer hat
furchtbar
den
leid.
Notar überzeugt.
Und eine Frage hier noch. Mochtet ihr eigentlich Merle Dixon? Ja, total. Ich vermisse Merle Dixon. Die Dixon-Brüder, die finde ich beide stark.
Ja, gut, ja, obwohl Merle auch
Ja.
einen coolen Abgang irgendwie in der Serie hatte.
Ja, ich würde ihn nicht zurück wollen, weil Merle hat einen der coolsten Abgänge in der ganzen Serie.
Ja.
Erst recht, wenn du überlegst, wie scheiße er angefangen hat und wie
Ja.
sehr man ihn
Ja.
gehasst hat. Und dieser ultimative, geniale Abgang gegen den Governor und seine letzten Worte waren auch, I'm not gonna back. So ähnlich wie Abraham mit Suck My Nuts. Einen derartigen Tod, den kann man nicht kaputt machen durch Wiederbeleben, okay? Ja, wir sind tatsächlich am Ende der Sendung angekommen. Bisschen länger als letztes Mal, ich weiß, aber wir hatten viel zu besprechen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Zuerst richte ich mich an Andrea. Danke, dass du wieder hier warst. Hab dich
Gerne,
im
sehr
Oscars-Film
gerne.
vermisst. Dafür hier
Hast
die
du schon
doppelte,
gesagt?
das musst du jetzt wahrscheinlich jedes Mal anhören.
Dafür hier die doppelte Dosis, Andrea. Wieder richtig gut mitgemacht. Walking Dead for Life hier bei Andrea. Sebastian, danke dir, wie immer.
Ich habe zu
Wunderschön
danken.
mit dir. Was mir gerade aufgefallen ist,
Oh, jetzt
das
kommt's.
wissen die Zuschauer gar nicht. Uns steht eigentlich was
Oh
zu.
je.
Uns wurde gesagt, dass die uns Kuchen heute reinbringen in die Sendung.
Stimmt,
verdammt. Weil wir sind hier,
wir haben nämlich extra Kuchen angefragt.
Wir haben sehr viele Leute, die ja um uns rum arbeiten und da ist eine Kochshow und die
backen Kuchen auch. Gebacken.
Gut, dass ihr mir das nicht vorher gesagt habt, sonst hätte ich alle 5 Minuten nachgefragt.
Die haben Hammerkuchen gebacken, der hat geduftet.
Oder sie haben sich doch nicht getraut und die Regie hat alles aufgegessen.
Also eigentlich steht uns ein Kuchen zu, also es ist echt asozial.
Ich glaube, deine Theorie.
Dass der jetzt hier nicht reingeliefert wurde, also finde ich schon, ne? Also von wegen Nachbarschaftshilfe.
Nee, Lennart und Rob haben das alles aufgegessen.
Ja, das glaube ich auch.
Ein großer Dank an die Regie. Robert, ihr kennt ihn, mein Co-Pilot, danke an dich.
Dein Co-Pilot beim Movie-Pilot?
Mein Co-Pilot beim Movie-Pilot. Ja, das ist tatsächlich ein Wort, so hat mich damals Tomaso eingeführt beim Movie-Pilot und so habe ich dann ihn eingeführt. Das ist irgendwie hier
Tradition.
Und der letzte Dank und der wichtigste Dank geht an euch da draußen. Ihr macht diese Sendung zu dem, was sie ist. Wir könnten nicht dankbarer sein. Ihr habt wie immer ganz toll mitgemacht. Ihr wart super, ihr wart lustig. Ihr habt das M-Wort gesagt. Und einer von euch hat ein tolles Malbuch. Was ist nochmal was?
Das ist nochmal was.
Wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Zeit, 18.30 Uhr. Dann sprechen wir über Episode 11. Ich hätte fast 10 gesagt. 11. Und wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.